Ja, wir machen eine Sendung über den Spanischen Bürgerkrieg. Ihr wisst alle, es war das Jahr 50 Jahre her, dass der Spanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Man hat im Sommer und im Frühsommer hat man das zum Teil gefeiert. Es hat auch ein 50. Jahrestag stattgefunden, mit einer Feier verbunden am 28. Juni 1986 im Kunstgräbenmuseum im Zusammenhang mit einer Ausstellung über spanische Plakate. Wir machen jetzt eine Sendung, und zwar auch wenn es das ein halbes Jahr später ist, ein halbes Jahr später, als die offiziellen Feierlichkeiten stattgefunden haben, weil das Thema Spanischer Bürgerkrieg hat eine lange Aktualität. Wir werden sehen, im Verlauf von diesen zwei Stunden, von dieser Sendung, die wir jetzt machen, wie ungefähr der Spanische Bürgerkrieg abgelaufen ist, aus welchem geschichtlichen Hintergrund er entstanden ist. Wir haben während diesen zwei Stunden, die wir jetzt vor uns haben, auch Texte vorbereitet. Es sind Texte von Pablo Neruda, es sind Texte von George Orwell aus dem Buch «Mein Katalonien». Dann haben wir Texte von zwei Spanien-Veteranen, Schweizer, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben, im Rahmen der Internationalen Brigade. Dann haben wir weiter auch Text vorbereitet von Peter Blachstein. Wir kommen später darauf zurück und ihn vorstellen. Dann Musik, die wir vorgesehen haben, das ist das erste Stück, das schon gelaufen ist. Das ist die Riego-Hymne. Wir kommen auf das auch später zurück. Und zwar ist das eine Art eine Nationalhymne wurde im Spanischen Bürgerkrieg auch. Bei uns im Studio sind zwei sehr kompetente Personen zu dem Thema. Es ist der Bruno Kammerer. Er ist ein Politiker, ist sicher allen bekannt. Er hat sich auch schon für die SP für den Stadtrat zur Verfügung gestellt im Jahr 86. Und er ist im Gemeinderat und hat auch früher eine lange Periode schon im Gemeinderat gesessen, im Zürcher Gemeinderat. Der Bruno Kammerer ist darum kompetent für das Thema, weil er einerseits die 50-Jahr-Feier, die stattgefunden hat im Juni, auch organisiert hat und durchgeführt hat. Dann aber hauptsächlich ist er kompetent in dieser Frage, weil er seit vielen, vielen Jahren geht er jedes Jahr monatelang nach Spanien und schafft dort unten politisch mit politischen Gruppierungen, hat also sehr eine enge Verbindung, vor allem zum heutigen Spanien, was aber selbstverständlich auch eine Verbindung heisst zum historischen Spanien. Dann weiter bei uns im Studio ist der Albert Uttiger. Der Albert Uttiger ist Historiker und ist Berufsschullehrer. Er hat eine Lizenziatsarbeit gemacht mit dem Thema, zum Thema Internationale Brigade und schafft jetzt an einer Dissertation zum gleichen Thema, wo auch, also Internationale Brigade, wo auch soll als Buch erschienen im Prinzip. Oder? Er ist also ein Historiker, der über außerordentlich viel Wissen verfügt und über außerordentlich viel Textmaterial. Wir hoffen, dass das Textmaterial auch in leichter Form kann vermittelt werden. Jetzt, bevor wir jetzt eigentlich richtig einsteigen in die Vorgeschichte vom Spanischen Bürgerkrieg, wettet mir die gleiche Hymne, die wir vorher gehört haben, in einem spanischen Original, wettet mir euch spielen. Und zwar haben wir einige Platten da. Das sind 45 Tourenplatten. Es sind historische Aufnahmen, die vor ungefähr 15 Jahre ungefähr erschienen sind in der DDR, die aber zurückgreifen auf historische Aufnahmen, die entstanden sind im Zeitraum 36, 37, ungefähr 38 auch und grossenteils auch in Madrid aufgenommen worden sind. Wir hören jetzt nochmal die Riego-Hymne, allerdings auf Deutsch. Es singt zur Hauptsache bei den Platten, die Deutsch gesprochen sind, der Ernst Busch.
Riego-Hymne. Sie wurde 1820 als Marschlied für das heilige Bataillon des Generals und Revolutionärs Rafael del Riego geschrieben und gilt seither als die spanische Marseillaise. 1931 wurde das Lied die offizielle Hymne der Zweiten Spanischen Republik. Musik. besingt mit Stolz und Ehrfurcht die tapferen Kameraden, die auf den Barrikaden gefallen für Madrid. Die Menschheit wird staunen beim Klang unserer Lieder und sehen in uns wieder die wahren Söhne des Hit.
Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, wir treu dem heiligen Leid.
Riego sei Vorbild, er wusste zu wagen, in Urenkeltagen wird leuchten auch sein Mut. Er wagte zu kämpfen, besiegte die Knechte der pfäffischen Mächte, vertrieb die Bourbonenbrut.
Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit. Wir siegen oder sterben, wir freuen heiligen Heil.
Herbei zu den Waffen, nur sie können noch richten, nur sie können vernichten, Verbrechen, Gewalt und Betrug. Und so hat wohl immer ein Volk kämpfen müssen, dem die Geduld gerissen, der Tag der Freiheit schlug.
Soldaten, das Vaterland ruft uns auf zum Streit, wir siegen oder sterben, getreu dem heiligen Eid.
Der Albert Duttiger wird jetzt uns einmal versuchen, einen kurzen Abriss zu geben über die Vorgeschichte, über das Spanien-Problem, wenn man das so könnte sagen, wo dazu geführt hat, dass der Weg in den Bürgerkrieg überhaupt entstanden ist. Dann über den Militärputsch, der bekanntlich am 17. Juli 1936 stattgefunden hat, und den militärischen Verlauf von dieser ersten Phase bis ungefähr September 1936. Also bis in den Zeitraum, bis ungefähr jetzt vor 50 Jahren. Dann wollen wir dann, nach seinem einführenden Referat, wollen wir dann dazu übergehen, Text von Augenzeugen und von Schriftstellern zu hören, um dann nachher die Sache zu diskutieren. Bitte, Albert Duttiger.
Nur wenige Ereignisse vom 20. Jahrhundert haben die Öffentlichkeit so bewegt, so eine leidenschaftliche Anteilnahme hervorgerufen wie der spanische Bürgerkrieg. Man könnte vielleicht am ehesten noch mit dem spanischen Bürgerkrieg die Anteilnahme von der Weltöffentlichkeit im Vietnamkrieg vergleichen. Über den konkreten Anlass heraus, in dem Kampf zwischen Franco, den Truppen Francos und den verschiedenen republikanischen Kräften, ist also ein Grund gewesen, dass man auch in den Ideen Stellung genommen hat und dass man nicht nur mit den Waffen gekämpft hat, sondern sind sich Ideen, Ideologien gegenüber gestanden. Vor allem hat die politische Grosswetterlage in Europa da hineingespielt. Seit langem haben die Faschisten nämlich Sieg um Sieg errungen, sind von Sieg zu Sieg geeilt. Und man hatte das Gefühl, dass dem Faschismus in Europa kein Einhalt geboten wird. Bis dann ein Volk, das spanische Volk, überraschenderweise mit seinem ganzen Mut gegen die putschierenden Generäle aufgestanden ist und sich das nicht mehr hat bieten lassen, dass man einfach von oben befiehlt, was sie jetzt zu tun haben, sondern die haben für ihr Selbstbestimmungsrecht wollen kämpfen. Der ganze Konflikt ist natürlich nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel entstanden, sondern der Zündstoff hat sich seit Jahrhunderte zum Teil schon angesammelt. Man kann bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, das Problem vom Grossgrundbesitz, von der Latifundien auf der einen Seite und von den mittellosen Arbeitern, die den Grossgrundbesitzer praktisch höher waren, die in Not und Elend gelebt haben. Auch heute ist es noch so, dass die sozialistische Regierung unter dem Felipe González allen Ausgleichsversuchen zum Trotz immer noch vor einem Haufen ungelösten Problemen steht, die aus der spanischen Geschichte übernommen worden sind, die man dauernd von sich hergeschoben hat. Eines von diesen wichtigen Problemen war also die Agrarfrage. Rund 50'000 Grossgrundbesitzer haben die Hälfte des spanischen Bodens besessen. Auf der anderen Seite die Habenichtse, die landlosen Arbeiter, die vielleicht 2-3 Monate im Jahr Arbeit hatten und dann mussten sie wieder darben, Hunger leiden. Ein Beispiel wäre der Herzog von Alba, der allein so ein grosses Gebiet besessen hat, wie der ganze Kanton Zürich ist ungefähr. Oder dann der Juan March, ein Milliardär, einer, der nicht in Spanien gesessen ist, sondern irgendwo in Paris und dann da seine lokalen Herrscher hat lassen, die sein Gut verwalten. Ein zweites Problem wäre der Regionalismus. Das sind damals mehr als Basken Katalanen, die sich von den zentralistischen Kräften, also von der Madrider Verwaltung, überrollt gefühlt haben, rein sprachlich. Und natürlich auch dadurch, dass sie etwas weiter waren, wirtschaftlich am weitesten entwickelt. Und Madrid war eher dann das rückständige Spanien. Dritter Konfliktherd war die Stellung der Kirche in Spanien. Die Kirche war immer Seite an Seite der Mächtigen und hat also nicht in den Armen geholfen. Und die Kirche ist also auch ein Vertreter von denen in den Augen von diesen armen, notleidenden Spanier, Landarbeiter und Arbeiter in der Stadt, ein Vertreter der Mächtigen gewesen und man hat sie darum abgelehnt. Das hat auch einen grossen Hass hervorgerufen und auf der anderen Seite hat man dann später versucht, die Macht der Kirche zu reduzieren, was dann wieder einen politischen Katholizismus hervorgerufen hat, der sehr gefährlich war und dann auch wichtig geworden ist auf dem Weg zum Bürgerkrieg. Die nächste Frage wäre die soziale Frage, nämlich die Arbeiter in der Stadt. Es hat sich im 19. Jahrhundert vor allem in Madrid und Barcelona mit ausländischem Kapital eine Industrialisierung ausgebildet, ist industrialisiert worden, natürlich auch im Norden, Asturien. Und die Tatsache, dass in Barcelona beispielsweise sehr viele Landarbeiter aus dem Süden, die dort nicht mehr zu essen hatten, mussten im Norden arbeiten. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass dann in Barcelona eine starke anarchistische Bewegung entstanden ist. Und so ist eigentlich im Gegensatz zu der sonstigen Arbeiterbewegung in Europa in Spanien eine starke anarchistische Strömung drin gewesen. Die haben also nicht Sozialpartnerschaft wollen, sondern sie haben in einem Klima von sozialer Unrast mit vielen Streiks eigentlich wollen den anderen in den Arbeitgeber das Leben sauer machen und haben sich von der Hoffnung näher gefühlt, dass sie irgendwann einmal die soziale Revolution durchführen können. Dann der letzte Themenkreis von diesen Problemen wäre natürlich die Armee. Die Armee war sich gewohnt, obwohl sie außenpolitisch, also gegen Gegner von außen nicht stark war, hat sie innenpolitisch umso eine grössere Rolle gespielt. Sie hat immer wieder sich in die Politik eingemischt. Und vor allem dann, wenn sie das Gefühl hatte, dass Ruhe und Ordnung nicht da ist, dass also der Staat ins Wanken kommt, hat also die Armee das Gefühl gehabt, sie müsse jetzt wieder für Ruhe und Ordnung sorgen. Dann ist das also von 1931 an, wo die Republik begonnen hat, nach Gemeindewahlen, hat der Alfonso XIII. Den König abdankt und man hat voll Hoffnung auf einen Neubeginn, auf einen demokratischen Neubeginn gesetzt. mit dem Reformgesetz von 1932 haben wir dann gehofft, wir können zur Aufteilung von Grossgrundbesitz gehen, eine Landreform durchführen. Die Landreform ist aber in den Landarbeiten viel zu langsam gegangen, darum haben sie Landbesetzungen gemacht, was dann wiederum die staatlichen Organe zum Intervenieren gezwungen haben. Und in den Grossgrundbesitzer war sie natürlich viel zu rasch gewesen. Die hätte am liebsten auf all ihren alten Vorrechten, Privilegien und Vorrechten hocken bleiben. Das Militärproblem hat auch nicht so funktioniert. Man hat versucht, das aufgeblähte Militär, also Offizierskorps vor allem, das zu reduzieren. Auf 100 Mann ist etwa ein General gekommen. Man hat eine Haufen Pension geschickt. Und es hat dann bald Schwierigkeiten gegeben. Im Jahr 1932 hat bereits so einen ersten Militärputsch Franco unter dem Franco und dem Sancurco stattgefunden. Eine Teillösung hat das Problem vom Regionalismus gefunden. Katalonien hat ein Autonomiestatut bekommen. Hingegen hat es gekappert bei den Basken, weil sie nämlich als katholische Bevölkerung, als katholische sie haben eine katholische Tradition gehabt, sehr religiös, und die sind zur liberalen Zentralregierung also im Gegensatz gewesen und haben sich nicht können einigen. Jetzt haben sich also die Regierung eigentlich mit diesen Reformversuchen immer mehr finden geschaffen, nach links und nach rechts. Durch die Rückdrängung der Kirche aus dem öffentlichen Leben, vor allem ist der Religionsunterricht verboten worden und die katholischen Schulen, hat dann ein politischer Katholizismus Auftrieb erhalten. Und das ist eine Partei gewesen, also eine Sammelpartei, CEDA hat sich das genannt. Und die hatten als Führer den Killer Robles, der ein Bewunderer von Hitler war. Und weil der Killer Robles 1934, übrigens ein Jahr nachdem die Rechte wieder an Macht kam, es hat einen Rechtsputsch gegeben, dass Schwarze Spanien, das sogenannte Schwarze Spanien, ist wieder an Macht kam, wo also der Killer Robles Regierungsämter hat wollen, Ministerämter, dann haben die Anarchisten und Sozialisten nicht mehr mitgemacht. Sie haben nämlich das Gefühl gehabt, jetzt gibt es einen autoritären, einen korporativen Staat, à la Mussolini und Hitler, und sind in Generalstreik getreten. Und in Katalonien ist die Unabhängigkeit von Spanien, totale Unabhängigkeit, erklärt worden. In Madrid Generalstreik und ebenso in Asturien. In Asturien ist dann der Aufstand weitergegangen. Es ist eine revolutionäre Kommune ist gegründet worden, und die Kommune, die ist dann durch Einsatz von den Moros, von der Afrika-Armee unter dem General Franco, blutig niedergeschlagen worden. Es hat 3.000-4.000 Tote gegeben und rund 30.000 Leute sind in Gefängnis gewandert. Das war der nächste Punkt für 1936, wo dann Wahlen angesagt waren. Man hat gesagt, in der Volksfront, in so einem Volksfrontbündnis, haben wir ein Versprechen abgegeben, dass wenn wir gewinnen würden, dass wir dann würde die Gefangenen rausholen und freilassen, amnestieren. Und das hat dazu geführt, dass die Anarchisten, die ja antiparlamentarisch waren und nie an die Wahlen gegangen sind, sie waren gegen den Staat, dass sie an die Wahlen gegangen sind. Und so hat das einen Volksfront-Sieg gegeben 1936. Mit ungefähr allerdings noch gut 50% der Stimmen haben sie 80% der Sitze im spanischen Parlament, in den Cortes. Der Sieg war dann eigentlich der Programmpunkt, der Gegenseiten wieder zum Reagieren gebracht hat. Jetzt sind nämlich Militärs und die Grossgrundbesitzer, die Kirche, haben das Gefühl gehabt, dass sie jetzt mit autoritären Mitteln müssen ihre Macht wieder erringen müssen, und haben also einen Aufstand von langer Hand geplant. Sie haben umso mehr in den Augen der Öffentlichkeit Recht gehabt, als immer mehr also Unruhe gegeben hat. Es hat Strassenschlachten gegeben, politische Morde von beiden Seiten. Und die Republik ist also ins Wanken gekommen. Und so haben sie dann am 17. Juli, eine Woche nach dem Mord eines wichtigen politischen Führers im Calvo Sotelo, haben sie den Militäraufstand ausgelöst und haben gedacht, sich in einem kurzen Staatsstreich jetzt die Macht im ganzen Land ergreifen. Sie haben sich aber getäuscht, weil nämlich jetzt die Arbeiter, die Anarchisten, die Sozialisten und die weniger bedeutenden Kommunisten zu den Waffen gegriffen haben und mit Fäusten und mit Hämmer und mit Jagdgewehr sich gewehrt haben gegen den Aufstand und bevor sie aus ihrem Gewerkschaftslokal geholt worden sind von den Militärs, rausgegangen sind und die verschiedenen Kasernen sind gestürmt. So haben sie dann gewonnen in Barcelona und in Madrid. In Sevilla haben sie eine ganze Woche lang gekämpft mit den Militärs, Moros, die dann schon übergesetzt worden sind, von Ceuta her, also von Spanisch-Marokko, wo das Ganze angefangen hat. Jetzt ist das also so gewesen, dass natürlich dadurch, dass sie die General besiegt haben, ist den Arbeiter dann auch die politische Macht zugefallen in diesen Gebieten. Und der eigentliche Ablauf des Krieges war jetzt am Anfang so gewesen, dass der Franco versucht hat, die verschiedenen unzusammenhängenden Gebiete zu vereinen, vor allem den Süden und den Norden. Und so ist er vom Süden her mit der Afrika-Armee, den Moros und der Tercio, der Fremdenlegion, Richtung Madrid marschiert und hat versucht, Madrid im Frontalangriff zu nehmen. Dazwischen schaltet sich noch wichtige Episoden ein, nämlich die Eroberung von Alcázar in Toledo, wo dann zu einem Mythos von den Nationalen emporstilisiert worden ist. Die Tatsache, dass der Franco nicht direkt auf Madrid ist, sondern eben den Mythos noch kultivieren und dort die Militärschule entsetzen, die hat ihm also ein paar wichtige Tage gekostet und wahrscheinlich den Sieg, den raschen Sieg der Eroberung von Madrid.
Herzlichen Dank, Albert. Bruno, hast du noch Ergänzungen dazu? Hast du noch Kommentare dazu? Und sonst bitte, würdest du vielleicht die Platte schnell anlegen, die jetzt kommt?
Ja, ich glaube, der Albert hat einen Haufen erzählt, dass wir jetzt gerne ein bisschen Musik hören. Wir hören das Volksliedli. Das ist eigentlich ein populäres, ein Coppla. Das heisst, das ist ein kleines Liedli, wo der Garcia Lorca einen berühmten Text dazu geschrieben hat, Los Cuatro Moleteros. Aber während dem Krieg ist ein neuer Text dazu gedichtet worden. Und das ist jetzt das Liedli von der Verteidigung von Madrid. Fuente de los Andes, Fuente de los Andes, Fuente de los Andes, la nadie te falta, nadie te falta, porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, la vida mía, que bien te aguardan, que bien te aguardan. Fuente de los franceses, Fuente de los franceses, Fuente de los franceses, la vida mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, la vida mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Fuente de los franceses, Fuente de los franceses, Fuente de los franceses, la vida mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, la vida mía, que bien te guardan, que bien te guardan.
Por la casa de Congo, por la casa de Congo, por la casa de Congo, la vida mía, y en Manzanares, y en Manzanares, quieren matar los muros, quieren matar los muros, quieren matar los muros, la vida mía, no mata a nadie, no mata a nadie.
Por la casa de campo, por la casa
Ihr habt es gehört, die Platten, die wir spielen, die sind zum Teil tönen auch ein bisschen alt, weil sie auch alt sind. Das sind originale Aufnahmen, die also im Prinzip auch ungefähr 50 Jahre alt sind. Jetzt möchten wir ein Thema ansprechen, das ein Hauptthema soll sein von unserer Sendung, und zwar die Internationale Brigade. Weil ja auch die Schweiz da einen Bezug hat dazu, wir werden auf das zurückkommen. Das erste Mal ein Stimmungsbild, wie die Internationale Brigade erfahrbar sind für den Pablo Neruda, der auch in dem Zeitraum in Spanien war, in Madrid, glaube ich. Es rezitiert der Peter Schweiger. Es ist eine Aufnahme, die gemacht worden ist an dem 50. Jahrestag, den wir schon angesprochen haben, am 28. Juni dieses Jahr.
Ankunft der Internationalen Brigaden in Madrid. An einem Morgen eines kalten Monats, eines sterbenden Monats, befleckt von Schmutz und Rauch, eines Monats ohne Knie, eines traurigen Monats der Belagerung und des Unglücks, als durch die feuchten Scheiben meines Hauses die afrikanischen Schakale sich hören ließen, heulend mit ihren Gewehren und blutbesudeltem Gebiss, da, als nur noch ein Traum von Pulver und Hoffnung uns blieb, als wir dachten, dass die Welt erfüllt sei von fressenden Ungeheuern und Furien, da, durch den Frost von Madrids kaltem Monat brechend, im Nebel der Dämmerung, mit diesen Augen hier, mit diesem Herz, das Ausschau hält, sah ich die hellen Kämpfer kommen, die Kämpfer, Beherrscher der schlanken, harten, reifen, glühenden Brigade aus Stein. Es war die traurige Zeit, da die Frauen Abwesenheit trugen wie eine schrecklich glühende Kohle. Und der spanische Tod, bitter und schärfer als andere Tode, über den Feldern webte, bis dahin vom Brote geehrt. Die Straßen entlang vermischte zerbrochenes Blut der Menschen, sich mit Wasser schießend aus dem zerschmetterten Herzen der Häuser. Gebein zerfetzter Kinder, das Herz erschütternde Schweigen im Trauern der Mütter. Die Augen der Verteidigungslosen für immer geschlossen waren wie Trauer, Verlust, waren wie ein bespiehener Garten, waren Glaube und Blume, ermordet für immer. Kameraden, da sah ich euch. Und meine Augen sind noch heute von Stolz erfüllt, weil ich euch sah durch den nebligen Morgen aufsteigen zur reinen Stirn Kastiliens hin, schweigend und stark. Glockengleich vor der Dämmerung, voller Feierlichkeit und mit blauen Augen von weit her kommend, aus eurer Ferne, aus euren ganz verlorenen Ländern, aus euren Träumen, voll von verbrannter Süße und Geschützen, um die spanische Stadt zu beschirmen, in der die belagerte Freiheit fallen könnte und sterben, von Bestien zerrissen. Brüder, von nun an sei eure Reinheit und Stärke, eure erhabene Geschichte, Kind und Mann bekannt, Frauen und Alten, mögen sie alle Hoffnungslosen erreichen, hinab die Schächte von schwefligem Hauch verpestet, aufwärts die unmenschlichen Stufen des Sklaven, dass die Gestirne, dass alle Ehren Kastiliens und der Welt euren Namen hinschreiben mögen und euren bitteren Kampf und euren Sieg machtvoll und erdhaft gleich einer roten Eiche. Denn durch eure Opfer wurde wiedergeboren der verlorene Glaube, die Seele abwesend, die irdische Zuversicht. und durch eure Fülle, durch euren Adel, durch eure Toten, wie durch ein Tal von Blutgestein widerstehend, fließt ein unendlicher Strom mit Tauben aus Stahl und Hoffnung.
Das also ein Text von Pablo Neruda zu der Internationalen Brigade. Jetzt, Albert Uttiger und Bruno Kammerer, könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was die Internationalen Brigade sind, was man sich muss vorstellen darunter, wer ist das gewesen und dann vielleicht auch der Bezug von den Internationalen Brigade zu der Schweiz oder umgekehrt die Schweizer, die sich eingereiht haben in der Internationalen Brigade.
Also die Internationalen Brigaden sind eine Einheit gewesen, so eine Sondereinheit, die von der Komintern organisiert worden sind. Allerdings erst im Oktober 1936, wo es also schon gegen Madrid zugegangen ist. Und sie haben allerdings Vorläufer gehabt, nämlich 4.000 bis 5.000 Antifaschisten aus allen, vielen europäischen Ländern, die spontan in der Republik helfen wollten. Das sind vor allem in Paris sitzende Emigranten aus den faschistischen Ländern, also Italiener und Deutsche, Polen. Und dann sind natürlich auch viele Franzosen gegangen. Und durch die spontane Zustrom von internationalen Kämpfern ist dann eigentlich Komintern auf die Idee gekommen, man könnte aus dem etwas machen, und sie haben ihren ganzen Apparat eingesetzt, um die spontane Entwicklung in eine Form zu bringen und das auch in ihrem Sinn dann in die Hände zu nehmen. Also im Großen und Ganzen waren 35'000 Kämpfer insgesamt und am Anfang also so 4'000-5'000. Das wäre ein Grössenverhältnis. Bei den Schweizern so 700-800, die auf der Seite der Republik gekämpft haben, auch spontan gegangen sind. Um die 80 Schweizer, die ganz spontan gegangen sind, bevor, wie es dann später der Fall war, die kommunistische Partei in den verschiedenen Ländern eine Werbeaktion, eine Propagandaaktion für den Eintritt in die spanische Armee, für die Internationale Brigade, gestartet hat. Das wäre so im Grossen und Ganzen der Rahmen. Also wie gesagt, etwa 80 Schweizer, die spontan gegangen sind, sind zu den Anarchisten gegangen, zu der PUM. Das war eine linkssozialistische Einheit gewesen. Und sie sind natürlich auch in kommunistische Einheiten gegangen.
Es ist eines der Phänomene des Spanischen Bürgerkriegs, die Internationalen Brigaden. Wie das plötzlich weltweit aufbricht. Man geht auf Spanien und setzt sich ein, also mit Leib und Leben. Sie rekrutiert sich aus ganz verschiedenen Schichten, je nach Land. Das ist interessant. Die Schweizer, das sind Arbeiter gewesen. Viele Arbeiter, wir müssen uns erinnern, dass mal an der Arbeitslosigkeit herrscht, die auch keine Bütze gehabt haben. Bei den Amerikanern und bei den Engländern sind es Intellektuelle gewesen. Ich habe da gerade in Madrid das Jahr in einer Ausstellung gesehen, so Fotos, wie die jungen Amerikaner in der Schrift ankommen und singen. Das ist mir vorgekommen wie Erinnerung im 68 in der Uni Zürich. Also hat gar nicht nach Krieg geschmückt. Aber es ist ein Phänomen, wie die internationale Solidarität jetzt im Kampfbereich da aufbricht und sich dann, da können wir dann sehr wahrscheinlich später darüber reden, auch in anderen Gebieten weiter verbreitet. Es ist aber auch ein trauriges Kapitel für uns die Schweiz. Weil die Leute, die auf der republikanischen Seite gekämpft haben, also für eine Demokratie, für eine gewählte Demokratie, etwas, was wir in der Schweiz so gerne hochhalten, sind, wo sie heimgekommen sind, schwer verurteilt worden. Und zwar wegen fremden Kriegsdienst. Es war dann ganz verschieden gewesen, wo sie politisch gestanden sind. Die Mitglieder von der Kommunistischen Partei haben bis 9 Monate bekommen. Die sich eher ein bisschen als unpolitisch darstellen können, weniger. Und es ist interessant, dass die rund 40 Schweizer, die auf Franco-Seite gekämpft haben, einfach nie haben müssen ins Käfig gehen, wo verurteilt worden sind. Die Schweizer, die da zurückgekommen sind, 38, die sind also verurteilt worden, haben müssen Festungshaft absitzen, haben ihre bürgerlichen Rechte verloren, wo dann der Weltkrieg ausgebrochen ist und wo Grenzen besetzt worden sind, haben sie müssen ins Militär und sind, wie ich mir sagen lassen, von alten Vorgesetzten gute Soldaten gewesen. Und Schweizer Offiziere haben sich gerne denen bedient, wegen ihren Kampferfahrungen. Es ist also ein trauriges Kapitel. Bis heute sind sie noch nicht rehabilitiert. Sie sind immer noch verurteilt. Im Nationalrat hat man schon dreimal über das diskutiert. Man hat nicht wollen ihre Rehabilitation geben. Und das letzte Mal ist man sogar so eingegangen in der Argumentation, dass man gesagt hat, es sei gar nicht möglich. Nicht mehr möglich. Es ist also eine imposante Angelegenheit weltweit, aber für unser Land, für die Schweiz, eher ein tristes Kapitel.
Wir hören jetzt nochmal ein Tondokument, und zwar ist es ein Interview. Man hört den Paul Tross. Der Paul Tross ist der Präsident von der Interessengemeinschaft der Spanienkämpfer, wo alle, wo noch man darf sagen, am Leben sind, die Genossen und Genossinnen, die in Spanien sind und gekämpft haben auf der richtigen Seite. Die haben eine Interessengemeinschaft und treffen sich regelmäßig. Er ist der Präsident von denen. Das Interview ist eine Aufnahme von einem anderen Lokalradiosender.
Sind Sie dann Mitglied von einer Einheit geworden, eben, wo man später als internationale Brigade bezeichnet
hat? Nein, es ist keine internationale, das war eine spanische Einheit gewesen, und zwar eine gemischte, halb Anarchisten, halb von der UGT. Und zwar haben die Brigaden geheißen Hilario Zamora. Der eine war Anarchist, der andere war Sozialist. Das war also vom September an dann, bis Anfang Juli 1937 bin ich in dieser Brigade gewesen. Die anderen Schweizer, die bei mir waren, die haben die erste, die dann die Interbrigade gebildet worden sind, in Madrid und in Albacete, haben die sofort die erste Gelegenheit, wo sie mal einen Urlaub hatten, nach Barcelona nebenher, sind die abgehauen zu der Interbrigade. Ja? Weil es ist nicht angegriffen worden, wir sind praktisch, man hat ja noch gesagt, die Fremde der Nicht-Intervention. Und das waren Draufgänger, die sind nach Spanien gegangen zum Kämpfen, nicht um an dieser Front zu sein und neu gelaufen ist. Bei mir war das ein anderer Fall. Ich hatte einen Befehl von einem Büro in Barcelona, wo links gestanden ist, also nicht anarchistisch, sondern und ein Deutscher war dort im Gardebüro. Und da hat sie mir gesagt: Los, Paul, du bist jetzt noch der Einzige, den wir da vorne haben, der uns berichten kann, was geht. Oder? Über Kampf oder Nichtkampf und über die ganze Jahre, die uns immer so sukzessive, so alle zwei, drei Monate wieder mal berichten kann. Da habe ich das eine Zeit lang gemacht. Aber nachher habe ich gesagt, Gott verschütze, ich bin doch nicht nach Spanien gekommen, um da an dieser Front zu verharren. Und dann, ohne dem etwas zu sagen, habe ich nachher Moti Brunner geschrieben, ins Bataillon Chopayev, soll ich doch dafür besorgt sein, dass ich versetzt werde zu der Interbrigade. Und dann ist das etwa 14 Tage gegangen. Da ist für mich die Umteilung gekommen, mit einem Salvo Conducto zu der Interbrigade zu gehen. Ich bin dann während der Schlacht bei Brunete, das war im Juli 1937, bin ich dann zum Bataillon Chopayev gestoßen. Und zwar habe ich gerade noch gesehen, wie es der Otti Brunner in die Ambulanz hinein hat, wo er so schwer verwundet worden ist. Und dann ist der Rest des Bataillons um die Ambulanz umgestanden und hat Tränen in den Augen gehabt. Otti Brunner ist hauptsächlich bei den Österreichern und Spaniern wahnsinnig beliebt. Sie beliebter als eigentlich bei uns, von unseren. Er ist bei den Österreichern und Spaniern, weil er, für die Spanier war er ein Valiente. Einer, der ran ist, er hat ein Spanisch. Er ist ja
hat früher, eine Figur gehabt, nicht?
Ja, und er war früher in Brasilien, gewesen, nicht auch Portugiesisch können. Spanisch natürlich auch ziemlich rasch gelernt. Und er ist nicht ein Kommandant, ich will nicht einmal sagen, dass er vielleicht ein Geeigneter war, weil er ist immer vorangegangen, und das darf ein Bataillonskommandant ja nicht. Er hat vorangestürmt und hat die Leute mitgerissen. Ja, gut, das ist auch wieder eine Eigenschaft. Aber eben, er hat gegolten als einen ganz zuverlässigen, valienten Mann. Und wir Schweizer sind natürlich mit unseren Kenntnissen eher ein bisschen kritischer gewesen. Ne? Mhm. Aber eben da bin ich zum Bataillon Chapayev gestossen. Das Bataillon Chapayev hat bei Brunete fürchterliche Verluste. Nicht nur das Bataillon Chapayev, die ganze Nitterbrigade. Dort hat eine Hitze geherrscht von bis 50 Grad im Schatten. Die Stuchen waren den ganzen Tag über den Truppen. Eine trockene Gegend, oder, wo kein Grad, nichts, ein Steppen praktisch, oder? Unbeachtet wurde den ganzen Tag. Wir sind dann dort, das Bataillon Chopayev ist dann aufgelöst worden. Das war das Bataillon der 21 Nationen. Mhm. Also ein Sprachgewirr, ein Waffengewirr mit verschiedenen Munitionen. Das ist also nicht zu halten gewesen. Man hat uns dann nach der Schlacht bei Brunete bei Torledronis hat man uns aufgelöst und wir sind dann nach Sprachgruppen aufgeteilt worden. Die Italiener zu der Garibaldi, die Franzosen zu der André Martin und Dökumme oder die einfach zu der Ja, sind zu den Brigaden versetzt worden. Und wir Schweizer und Österreicher sind in die 11. Brigade gekommen mit Deutschen. Einfach alles, was Deutsch gesprochen hat. Wobei, dass wir nicht allerdings auch Tschechen haben, aber Deutsch haben können. Nicht? Aber wir sind dann in die 11. Brigade gekommen und dort neu ausgerüstet worden. Gewehr haben wir müssen abgehen durch Lidon. Das sind russische Gewehr, aber alte russische Gewehr, wo das Bajonett immer aufgepflanzt war. Nicht? Und dann haben wir dort bei der 11. Brigade dann neues Koda Gewehr rüber, ein neues Gotha-Gewehr.
Brunner Kammerer, es ist ein Name gefallen, wo eine gewisse Legendenbildung drum herrscht. Der Name ist Brunner, du weißt sicher viel mehr darüber.
Ja, der Otti Brunner, legendäre Figur, legendär in Spanien, legendär aber auch in Zürich. Der Otti Brunner war Mitglied von der alten Kommunistischen Partei, ist, wie wir gehört haben, von Paul Tross, in Brasilien war, hat dort Kampferfahrung gehabt. Wo es in Spanien losgegangen ist, ist der Otti Brunner in Spanien auftaucht und ist berühmt worden als Kommandant von dem Bataillon Chapayev. Das ist ein Bataillon, das aus 21 verschiedenen Nationen zusammengesetzt war, wo eingesetzt worden ist in Andalusien, an der Malaga-Front. Der Kommandant hat Angst gehabt, versagt, und über Nacht ist der Otti Brunner ernannt worden. Er ist, wie der Paul Tross angetönt hat, ein Haudegen gewesen. Es gibt dann also eine undurchsichtig dunkle Geschichte aus Barcelona mit Schiessereien in einer Bar und mit Toten. Und man weiß nicht, hat der Otti das im Rausch gemacht? Der Otti hat gerne über den Durst getrunken. Hat da einige Mythen. Was aber interessant ist, wo der Otti heimgekommen ist, hat er sich aktiv an der Zürcher Politik beteiligt. Er hat kandidiert als Regierungsrat und ist beim Haar ganz knapp nicht gewählt worden. Wie es beim so Linke halt geht.
Für welche Partei hat er das
gemacht? Für die damals den PDA, 1946 war das. Ich habe den Otti immer auf der Straße gesehen, in den Spünten. Ich hatte das Gefühl, er ist ein bisschen vereinsamt da. Er hat ein bisschen schwer getrunken und hat dann mit der Partei Schwierigkeiten bekommen. Er ist in einer unglückseligen Diskussion und Titoismus und alles das ganze Zeug ist er ausgeschlossen worden. Und ich habe den Haudegen Otti Brunner schlussendlich eher als einsame, eher tragische Figur dann in Zürich noch erlebt.
Also soweit der Otto Brunner. Jetzt möchten wir versuchen, etwas anzusprechen. Und zwar ist das innerhalb der internationalen Brigade hat es eine Situation gegeben. Einerseits waren es Verhältnisse von den verschiedenen politischen Gruppierungen. Andererseits sind Brigaden und die Militärkörper auch dann zunehmend strukturiert worden, zum Beispiel mit Politkommissär. Wir haben jetzt hier als Einstimmung von Ernst Busch einen Nachruf über so einen Politkommissär, über den Hans Beimler.
Tritt auf Barrikaden in der Stunde der Gefahr. Mit den Interkampfbrigaden, sein Herz voll Hass geladen, stand Hans, der Kommissar. Seine Heimat musste lassen, weil er Freiheitskämpfer war. Auf Spaniens blutigen Straßen, für das Recht der armen Klassen, starb Hans, der Kommissar. Eine Kugel kam geflogen aus der Heimat für ihn her. Der Schuss war gut erwogen. Der Lauf war gut gezogen, ein deutsches Schießgewehr. Kann dir das Wort drauf geben, wenn's Herra la Libertad, und du wirst weiterleben in uns und unserem Streben, Hans Beimler, Kamerad.
Albert, es ist angesprochen worden, der Kommissar, also in dem Fall der Hans Beimler, aber wie ist das strukturiert gewesen? Wie sind denn die internationalen Brigaden strukturiert gewesen?
Also das ist nicht nur so gewesen, dass sie der internationalen Brigade Politkommissär gegeben hat, sondern in der ganzen republikanischen Armee. Aber es ist natürlich wichtig gewesen, dass man es besonders herausgehoben hat in der internationalen Brigade, weil man ja diese Einheit eigentlich als Beispiel geben, die Einheit, wie man sollte kämpfen und wie man den Faschisten Meister mag, weil die das übernommen haben, die Rolle, Beispielgebung. Jetzt war es so, dass immer parallel zum militärischen Kommandeur auf Divisionsebene, Brigadeebene, Bataillons- und Kompanieebene ein Politkommissar gestanden ist. Und die Einrichtung des Politkommissars, die ist eigentlich, die geht zurück auf die russische Revolution auf der einen Seite und sogar bis auf die französische Revolution. Aber den historischen Palast werden wir jetzt beiseite lassen und bleiben mal bei der Roten Armee im russischen Bürgerkrieg. Der Trotzki ist vor einem Problem gestanden, wie er, nachdem die Rote Arbeitergarde, nämlich die spontane Milizarmee, wie wir sie dann nachher in Spanien kennt, nachdem die nicht funktioniert hat, wie er Leute, die etwas vom Militär verstehen, kann einsetzen. Da hat es nur die zaristischen Offiziere gegeben, aber die sind politisch zuverlässig war. Also ist er auf die Idee gekommen, ähnlich wie das also in Frankreich gemacht worden ist, 1792 in der Revolutionskrieg, jedem von diesen zaristischen Offizier einen Politkommissar an die Seite zu stellen, damit er nicht irgendetwas Krummes macht, Sabotage oder kontrrevolutionäre Aktionen. Und an das hat man sich dann erinnert in Spanien, vor allem bei den Kommunisten, im kommunistischen 5. Regiment. Man hat ganz bewusst an das angeknüpft, an die Tradition, und hat gesagt, wir stellen jetzt auch Politkommissär aufstellen. Die haben dann dort vielleicht zum Teil eine andere Funktion gehabt, nämlich die Leute anzuführen und auch bestimmte innere Dienste zu leisten. Der Kommissar war dann eigentlich Mädchen für alles gewesen, oder auch Beichtvater. Er hat, also die Kämpfer haben sich ihm können anvertrauen, wenn sie ein Problem hatten und so fort. Jetzt aber kommt noch dazu, dass in den nicht-kommunistischen Einheiten eben so eine ähnliche Einrichtung gemacht worden ist, also spontan, haben wir überall in diesen ersten Einheiten, diesen Zenturien, Hundertschaften sind das gewesen, in diesen Kolonnen, wie das am Anfang geheißen hat, die Organisation, politische Verantwortliche zum militärischen Kommando beigegeben hat. Die politischen Verantwortlichen haben sogar mehr Macht gehabt. Die haben also gesagt, zum Beispiel irgendwo, wenn man einen Kampf hat müssen machen und die Leute haben das nicht wollen, ist er im Auftrag von diesen Leuten, von dieser Gewerkschaft, zum Beispiel CNT, Anarchisten oder PUM und so weiter, hat er dann die Aufgabe gehabt, das zu blockieren, beispielsweise. Also das wäre jetzt ein negatives Beispiel, das ist aber gar nicht der Punkt, sondern das Entscheidende ist, dass die politischen Verantwortlichen eigentlich die Rückbindung gewesen sind von diesen Milizen an die, die es aufgestellt haben, nämlich an die Gewerkschaften und an die politischen Parteien. Es war so gewährt, dass die Richtung im antifaschistischen Sinn oder im revolutionären Sinn bei den Anarchisten eingesetzt werden. Und das war jetzt der Punkt, wo es nämlich darum gegangen ist, dass für die ganze Armee, in der republikanischen Armee einzurichten, ist es nämlich nicht mehr darum gegangen, dass jetzt die Politkommissäre, also die politische Verantwortliche in ihren Einheiten, die sie aufgestellt haben, verantwortlich gewesen sind, sondern jetzt sind sie nur noch in der Regierung verantwortlich gewesen, nämlich mit dem Dekret vom Largo Cavaliere vom 18. Oktober, dass also jedem Kommandant soll ein Politkommissar beigegeben werden, ist dafür gesorgt worden, dass die Befehle von der Regierung ausgeführt werden und nicht irgendwelche Sonderinteressen von diesen politischen Milizen. Das ist eigentlich der Punkt. Insofern ist das also eine Zerschneidung vom Band, vom Hinterland, also von diesen Einheiten zu den Revolutionären durch den Politkommissar, der jetzt zwischendrin kommt, als Verantwortlichen in der Regierung gegenüber. Insofern kann man also sagen, der Politkommissar ist das Gerüste und die Infrastruktur von der neuen republikanischen Armee geworden.
Wir werden jetzt ein Stückchen weitergehen. Und zwar haben wir einen Text vorbereitet von George Orwell. Der George Orwell ist im Dezember 1936, also jetzt vor 50 Jahren, ist er nach Spanien gekommen und hat eigentlich im Sinn gehabt, als Kriegsberichterstatter für englische Zeitungen zu arbeiten. Er hat dann aber stattdessen, dass er also als Journalist seine Zeitungen bedient hat, ist er sehr schnell Mitglied geworden von der Milizen von der BUM. Wir haben schon gehört, was BUM ist. Vielleicht, Albert, könntest du das noch mal schnell erklären?
Ja, BUM war so eine kleine revolutionäre Einheit, die eigentlich nur die Basis in Katalonien hatte, in Lerida. Und auf Deutsch heisst das Arbeiterpartei der marxistischen Einheit. Es war also eine marxistische Gruppierung, aber eine streng antikommunistische, marxistische Gruppierung, aber streng antikommunistisch. Sie hat sich aus ehemaligen Gegnern der Kommunisten vor allem zusammengesetzt.
Wir hören also jetzt mal einen ersten Textteil von George Orwell, der euch sicher sehr bekannt ist als später sehr berühmt gewordener Schriftsteller, Animal Farm 1984. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das Buch heisst «Mein Katalonien» und ist auch zu haben, auf Deutsch, selbstverständlich. Und er schildert die Zeit, als er hergekommen ist, nach Barcelona hauptsächlich, in dem Zeitraum Dezember, also Winter 36-37.
Wenn man gerade aus England kam, hatte der Anblick von Barcelona etwas Überraschendes und Überwältigendes. Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen oder der rot- und schwarzen Fahne der Anarchisten behängt. Auf jede Wand hatte man Hammer und Sichel oder die Anfangsbuchstaben der Revolutionsparteien gekritzelt. Fast jede Kirche hatte man ausgeräumt und ihre Bilder verbrannt. Hier und dort zerstörten Arbeitstrupps systematisch die Kirchen. Jeder Laden und jedes Café trugen eine Inschrift, dass sie kollektiviert worden seien. Man hatte sogar die Schuhputzer kollektiviert und ihre Kästen rot und schwarz gestrichen. Kellner und Ladenaufseher schauten jedem aufrecht ins Gesicht und behandelten ihn als ebenbürtig. Unterwürfige, ja auch förmliche Redewendungen waren vorübergehend verschwunden. Niemand sagte Senor oder Don. Man sprach einander mit Kamerad und Du an und sagte Salut statt Buenos Dias. Trinkgelder waren schon seit Primo de Riveras Zeiten verboten. Eins meiner allerersten Erlebnisse war eine Strafpredigt, die mir ein Hotelmanager hielt, als ich versuchte, dem Liftboy ein Trinkgeld zu geben. Private Autos gab es nicht mehr. Sie waren alle requiriert worden. Sämtliche Straßenbahnen, Taxis und die meisten anderen Transportmittel hatte man rot und schwarz angestrichen. Überall leuchteten revolutionäre Plakate in hellem Rot und Blau von den Wänden, so dass die vereinzelt übrig gebliebenen Reklamen daneben wie Lehmkleckse aussahen. Auf der Rambla, der breiten Hauptstraße der Stadt, in der große Menschenmengen ständig auf- und abströmten, röhrten tagsüber und bis spät in die Nacht Lautsprecher revolutionäre Lieder. Das Seltsamste von allem aber war das Aussehen der Menge. Nach dem äußeren Bild zu urteilen, hatten die wohlhabenden Klassen in dieser Stadt praktisch aufgehört zu existieren. Außer wenigen Frauen und Ausländern gab es überhaupt keine gut angezogenen Leute. Praktisch trug jeder grobe Arbeiterkleidung, blaue Overalls oder irgendein der Milizuniform ähnliches Kleidungsstück. All das war seltsam und rührend. Es gab vieles, was ich nicht verstand. In gewisser Hinsicht gefiel es mir sogar nicht. Aber ich erkannte sofort die Situation, für die zu kämpfen sich lohnte. Außerdem glaubte ich, dass wirklich alles so sei, wie es aussah, dass dies tatsächlich ein Arbeiterstaat wäre und dass die ganze Bourgeoisie entweder geflohen, getötet worden oder freiwillig auf die Seite der Arbeiter übergetreten sei. Es gab keine Arbeitslosigkeit und die Lebenskosten waren immer noch äußerst niedrig. Auffallend mittellose Leute sah man nur selten und Bettler außer den Zigeunern nie. Vor allen Dingen aber glaubte man an die Revolution und die Zukunft. Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen versuchten, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine. In den Friseurläden hingen Anschläge der Anarchisten, die Friseure waren meistens Anarchisten, in denen ernsthaft erklärt wurde, die Friseure seien nun keine Sklaven mehr. Farbige Plakate in den Straßen forderten die Prostituierten auf, sich von der Prostitution abzuwenden. Die Art, in der die idealistischen Spanier die abgedroschenen Phrasen der Revolution wörtlich nahmen, hatte für jeden Angehörigen der abgebrühten, höhnischen Welt der englisch sprechenden Völker etwas Rührendes. Man verkaufte damals in den Straßen für wenige Centimos recht naive revolutionäre Balladen über die proletarische Brüderschaft oder die Bosheit Mussolinis. Ich habe öfters gesehen, wie ein des Lesens fast unkundiger Milizsoldat eine dieser Balladen kaufte, mit viel Mühe die Worte buchstabierte und sie dann, wenn er dahinter gekommen war, zu der passenden Melodie sang.
Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in dem Text. Und zwar, wie wir gehört haben, ist er an die Front gegangen, der Orwell. Er hat eine Verletzung erlitten, ungefähr im Mai 1937. Ist also vier, fünf Monate später als die erste Schilderung, die er jetzt uns abgegeben hat, ist er wieder zurückgekommen zu einem kurzen Aufenthalt aus Gesundheitsgründen.
Jeder, der während des Krieges im Abstand von einigen Monaten Barcelona zweimal besuchte, hat sich zu dem außerordentlichen Wechsel geäußert, der in dieser Zeit stattfand. Ob jemand zuerst im August und dann im Januar hingekommen war oder, wie ich selbst, zuerst im Dezember und dann wieder im April, er sagte merkwürdigerweise immer das Gleiche. Die Atmosphäre der Revolution war verschwunden. Zweifellos sah für jeden, der im August da gewesen war, als das Blut in den Straßen kaum getrocknet und die Miliz in den feinen Hotels einquartiert war, Barcelona im Dezember bürgerlich aus. Für mich glich es, als ich gerade frisch aus England kam, eher einer Arbeitsstadt als irgendetwas sonst, was ich mir vorgestellt hatte. Aber jetzt war die Flut zurückgerollt. Es war wieder eine gewöhnliche Stadt, ein wenig vom Krieg gezwickt und zerstört, aber sonst ohne ein äußeres Zeichen der Vorherrschaft der Arbeiterklasse. Der Wechsel im Aussehen der Menge war überraschend. Die Milizuniform und die blauen Overalls waren fast verschwunden. Jeder schien einen schmucken Sommeranzug zu tragen, auf den sich die spanischen Schneider spezialisiert hatten. Überall gab es fette, wohlhabende Männer, elegante Frauen und rassige Autos. Es schien so, als gäbe es noch keine Privatwagen. Aber trotzdem schien jeder, der etwas war, über ein Auto zu verfügen. Die Offiziere der neuen Volksarmee, ein Typ, der kaum existierte, als ich Barcelona verließ, zeigten sich in überraschender Anzahl.
Das, was jetzt gerade Orwell angesprochen hat, die Offiziere von der neuen Volksarmee, zu dem haben wir auch etwas, ein historisches Dokument, und zwar hat der Albert Uttiger hat mit dem Peter Bachstein ein Interview gemacht. Er hat die Interview behelfsmässig auf Ton aufgenommen. Darum sind die Dokumente, die wir jetzt werden spielen, nicht von sehr guter Qualität. Wir müssen auch ein bisschen improvisieren. Wir haben da ein Tonbandgerät, das ganz eine andere Norm hat, und heben das Mikrofon her. Vielleicht gibt das eine kleine Schwierigkeit. Auf jeden Fall, der Peter Bachstein ist selber auch im spanischen Bürgerkrieg gsi. Er war Leutnant von der republikanischen Armee und Mitglied von der BUM. Wir hören zuerst mal einen ersten Teil, der das anspricht, wo jetzt auch eben der Orwell auch davon geredet hat, die Offizierssituation. Dann ein zweiter Teil wird sich dann auch noch mit dem Orwell selber befassen, weil der Bachstein den Orwell in dieser Zeit gut gekannt hat und viel mit ihm zusammen war.